Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Yes, come on, gut euch zu sehen. Du bist hier gelandet bei Equippers Berlin, falls du es nicht wusstest, falls du dich verlaufen hast. Und wir sind eine Kirche und wir haben eine Mission. Und diese Mission ist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wer weiß, hier sind 4 Millionen Berliner unterwegs. Und mich beschäftigt wirklich die Frage ganz, ganz intensiv die letzten Monate. Hey Gott, was ist der Teil der Stadt Berlin, den du Equippers Berlin geben willst? Welchen Teil von Berlin dürfen wir einnehmen? Weil 4 Millionen, das ist schon eine ordentliche Hausnummer, oder? Das ist schon viel und ich glaube, es braucht ganz viele, ganz coole, powervolle Kirchen und Equippers Berlin ist eine davon. Und die Frage, die mich bewegt, ist: Gott, hey, wie willst du, dass wir Berlin einnehmen können für dein Evangelium? Weil wir glauben, wenn Menschen Jesus kennenlernen, dann verändert sich ihr ganzes Leben. Dann wird alles auf den Kopf gestellt und das Leben ist nicht mehr, wie es vorher war, sondern es hat eine Zukunft, eine Perspektive und Sinn. Deswegen cool, dass du da bist heute an diesem Sommerferien-Sonntag. Wenn du das erste Mal da bist, dann haben wir einen Applaus für dich. Schön, dass du da bist. Du bist unser Ehrengast. Du hast sicherlich so eine kleine Tüte bekommen. Da kannst du dir gerne nachher noch kostenlos bei uns im Café was zu trinken holen und uns kennenlernen und alle Fragen loswerden, die du so hast. Wieso machen die so laut Lobpreis? Was ist denn sonst so mit denen? Was ist uns wichtig? Und so weiter. Komm einfach auf mich zu oder auf Leute, die du hier schon auf der Bühne gesehen hast, auf das Team. Dann kannst du alle Fragen loswerden. Alright. Dann lasst uns reinstarten in diesen Sonntag. Und ich will noch kurz eine Person begrüßen. Das ist die Lisa. Lisa, steh mal auf, wink mal kurz. Sonst hebe ich ja nicht so einzelne Leute hervor. Aber Lisa ist jetzt auch Teil von dieser Kirche. Das heißt, du hast offiziell die Erlaubnis, sie einzuladen am Café nachher oder zum Essen oder was auch immer. Weil was ich total cool finde ist, Lisa ist von Equippers Mainz jetzt hier nach Equippers Berlin gezogen. Und wisst ihr, sie ist nicht hierher gezogen, weil hier der nächste Karriereschritt auf sie wartet, weil sie weiß, oh, hier hat sie viel bessere Möglichkeiten. Oder weil Berlin so nice ist, was ja so ist, aber das ist auch nicht der Grund, weil es einfach so schön ist und man so viele Seen hat und es ist auch die Hauptstadt. Das sind alles nicht die Gründe, wieso sie hierher gezogen ist, sondern sie ist hierher gezogen, weil Gott zu ihr gesprochen hat und ihr gesagt hat, hey, das ist dein Ort, wo du Kirche bauen darfst. Und das finde ich mega beeindruckend, das ist richtig cool. Und als ich vor ein paar Monaten mit ihr telefoniert habe, habe ich sie gefragt, hey, wo willst du denn mit am Start sein? Und sie hat gemeint, hey, ich bin da am Start, wo du mich brauchst. Da, wo ich gebraucht werde, da diene ich mit. Und ich finde, das ist eine mega, mega Haltung, wo wir uns alle was von abschneiden können. Und deswegen, ich feiere es total, dass du jetzt Teil bist von unserer Church. Hat ihre Schwester noch mitgebracht, die geht aber in ein paar Tagen wieder. Come on. Wer weiß, gut, jetzt ist es echt obvious, wer weiß, in welcher Predigtserie wir sind. Wir sind in der Predigtserie Unlocked. Und hey, ich finde dieses Beispiel so genial. Wenn du ein Handy hast und es ist gesperrt, da kannst du einige Dinge tun, zum Beispiel Anrufe annehmen, fotografieren und so ein paar Sachen sind dir möglich. Aber so richtig die komplette Funktionalität dieses Handys auszunutzen, das geht erst, wenn es entsperrt ist. Erst dann kannst du wirklich alles nutzen, für was dieses Handy eigentlich gemacht ist. Und so ist es auch mit dir und mir. Gott hat uns geschaffen für ein Leben in Freiheit. Und wenn wir nicht diese volle Freiheit ergreifen, dann sind wir wie so ein Handy, was noch gesperrt ist, was nur so ein paar Funktionen hat, aber nicht eigentlich das tut, für was es gemacht wurde, sondern eingeschränkt lebt. Das ist aber nicht, was Gott für uns hat, sondern Gott hat ein Leben für dich in Freiheit. Er möchte, dass du in die Berufung hineinkommst, dass das, was Gott auf dein Leben gelegt hat, dass es zur Entfaltung kommt und zum Segen wird für die Menschen in deinem Umkreis. Und wir haben die letzten Wochen schon angefangen, uns den Galaterbrief anzuschauen. Wir sind schon bei Kapitel 4 heute. Und keine Angst, ich fasse jetzt nicht die ersten 3 Sonntage zusammen, wenn es dich interessiert. Was war denn in den ersten 3 Kapiteln? Vielleicht bist du das erste Mal da gewesen oder du hast einen der Sonntage verpasst. Ey, wir haben alle unsere Predigten online auf YouTube. Kannst du sie dir gerne nochmal anhören und dann direkt mit eintauchen. Aber ich verspreche dir, du kannst heute auch folgen, auch wenn du die ersten 3 nicht gehört hast. Und im Galaterbrief
geht es darum, dass wir zur Freiheit berufen sind. Und eine Sache möchte ich doch nochmal aus den letzten 3 Wochen zusammenfassen, nämlich den Schlüsselvers, den wir gestellt haben über diese ganze Serie. Okay? Das heißt, wenn du dir Notizen machen willst, was war nochmal der Schlüsselvers? Galater 5, Vers 1. Den kann man auch auswendig lernen, ist ganz kurz. Ich will ihn dir kurz vorlesen. Da steht, so hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Das ist quasi, worum es geht im Galaterbrief. Und ich will mich heute ein bisschen mehr auf den zweiten Teil fokussieren, weil wir wissen jetzt, wir sind zur Freiheit berufen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt und die letzten Wochen wurde es auch, denke ich, klar. Aber in dem zweiten Teil steht, hey, ihr müsst auch dafür sorgen, dass ihr frei bleibt. Das bedeutet, diese Freiheit, sie kann uns auch wieder geraubt werden. Sonst würde Paulus hier das nicht extra schreiben. Und als ich so ein bisschen tiefer eingetaucht bin in Galater Kapitel 4, da habe ich gemerkt, die Galater, die haben sich berauben lassen. Die haben eine Sache gehabt und jetzt haben sie sie nicht mehr. Und Paulus, weißt du, Paulus ist nicht so ein Diplomat. Der nimmt kein Blatt vor den Mund, der sagt die Sachen straight raus. Und so kommt er ums Eck und er sagt so, hey, da gibt es eine Sache, die habt ihr verloren. Und die habt ihr eigentlich mal gehabt, aber jetzt habt ihr sie nicht mehr. Und er macht ihnen einen richtigen Vorwurf. Und wenn du die Challenge angenommen hast, die ich mal ausgesprochen habe, den Galaterbrief zu Hause selbstständig zu lesen, sodass du immer mit am Start bist, dann weißt du vielleicht jetzt schon, um was es geht. Wenn nicht, musst du dich noch einen kurzen Augenblick gedulden, bevor ich den Cliffhanger auflöse. Aber Judy hat schon gesagt, ich war jetzt in Neuseeland gewesen und Neuseeland ist quasi genau auf der anderen Seite der Welt. Also weiter weg geht nicht. Und was ich aber so cool finde, in Neuseeland, da ist so die erste Equippers Church, okay? Da sind Pastor Bruce und Helen und Sam und Kathy, die Equippers gegründet haben. Und für mich war es mega cool. Ich war das erste Mal da, einfach zu sehen, ey, wie ist denn Equippers im Original sozusagen? Was machen die denn? Wie sind die so drauf? Und ganz ehrlich, ich habe gesehen, ey, einige Sachen, da sind wir gar nicht schlecht. Andere Sachen, da können wir echt noch wachsen. Aber generell war es eine mega inspirierende Zeit. Und eine Sache, die mir so krass aufgefallen ist, ist die Leute, die da am Start sind bei Equippers in Neuseeland, die sind richtig on fire, die sind voller Freude und voller Leichtigkeit. Jetzt weiß ich nicht genau, wie viel Prozent ist einfach Kultur von Neuseeländern und wir Deutschen sind einfach anders. Wir sind halt so ein bisschen, ja, wie soll ich das jetzt diplomatisch sagen? Ihr wisst, wie wir sind, halt so ein bisschen gesetzter. Und wie viel davon ist einfach diese Freude-Kultur, die die dort in Auckland gebaut haben? Aber ich kann dir sagen, ich war ja da auf der Shout-Conference, ohne Spaß, ich übertreibe nicht, bevor ich vorne irgendwo bei den Jugendlichen war und mit Praise gemacht habe, bevor ich da angekommen bin, haben mindestens 10, 15 Leute mir einen High Five gegeben, mindestens 5 Leute haben nachgefragt, wie es mir geht und dann wirklich gewartet, dass ich antworte, nicht einfach nur so als Begrüßung und die waren einfach richtig on fire und die hatten so eine Freude, dienen zu dürfen und am Start sein zu dürfen und Reich Gottes bauen zu dürfen. Das hat mich total inspiriert und mit dieser Brille habe ich Galater 4 gelesen und wie die Faust aufs Auge passt es, weil was Paulus den Galatern vorwirft, was er sagt, was ihr verloren habt, ist Freude. Ihr habt keine Freude mehr an dem, was ihr tut. Die Sache, die den Galatern abhanden gekommen ist, ist Freude. Deswegen ist mein Predigttitel für heute Morgen frei für Freude. Und damit du mir auch glaubst, dass Paulus das denen wirklich vorgeworfen hat, lese ich dir jetzt auch den entsprechenden Vers noch vor. Galater 4, Vers 15. Wo ist nur eure Freude von damals geblieben? Also noch deutlicher kann man es ja nicht sagen. Wo ist nur eure Freude von damals geblieben? Ich weiß, dass ihr bereit gewesen wärt, euch die Augen auszureißen und sie mir zu geben, wenn es möglich gewesen wäre. Wo ist nur eure Freude von damals geblieben? Ich will dir kurz den Kontext geben, auf den sich Paulus in den Versen davor bezieht, ohne alle Verse vorzulesen. Aber Paulus hat erzählt in den Versen davor, dass er eine Krankheit bekommen hat. Und jetzt müsst ihr wissen, bei den Juden war das damals so, da gab es gewisse Vorschriften, wann du rein bist und wann du unrein bist. Und es gab so eine Liste von Sachen, wenn du diese und diese Krankheit hast, dann giltst du als unrein. Und es war jetzt nicht so, dass man dann nur ein paar Tage irgendwie in Quarantäne musste und sonst über Zoom noch mit allen verbunden war, sondern zu der Zeit bedeutete das, wenn du unrein bist, dann bist du weg vom Fenster. Du bist wie so ein Außerirdischer. Du lebst irgendwo außerhalb von dem, wo alle anderen am Start sind. Du darfst nicht zum Gottesdienst kommen. Du darfst dich nicht mit den anderen treffen. Du bist unrein. Und die Galater, sie hatten damals verstanden, dass sie jetzt frei sind und dass sie sich um Paulus kümmern können, obwohl er eigentlich unrein ist. Aber trotzdem, weil sie gewusst haben, hey, wir leben nicht mehr unter diesen Regeln, unter diesem Gesetz, haben sie sich um Paulus gekümmert. Und es steht, ich finde das voll krass, was Paulus hier beschreibt. Er sagt, ihr habt euch um mich gekümmert, so als wäre ich Christus, der Messias selbst. So krass haben sich die Galater gekümmert, also die waren wohl echt gut. Also wenn er sich wie Jesus gefühlt hat, so ungefähr, so wichtig, dann haben die echt Gas gegeben. Aber irgendwas ist passiert. Paulus hatte die Kirche gegründet, sie hatten sich mega um ihn gekümmert, er hat gemerkt, da ist so eine Freude bei den Leuten am Start, sie lieben es zu dienen. Und jetzt, ein paar Jahre später, schreibt er, wo ist eure Freude hin? Das heißt, irgendwas muss passiert sein in der Zwischenzeit, sonst würde Paulus das ja nicht schreiben. Und in den ersten drei Kapiteln, wir haben ganz viel gesprochen die letzten Wochen über, dass da eine Gruppe war von Leuten, die reingebracht hat, hey, wir müssen uns an das Gesetz halten. Es reicht nicht alleine Jesus zu glauben, sondern ihr müsst noch das, das und das auch noch erfüllen, um wirklich gerecht zu sein. Und die Galater, die haben sich mehr darauf fokussiert, alles richtig zu machen, allen Regeln zu entsprechen, statt ihrer Identität als freie Christen nachzugehen, die sie eigentlich jetzt waren. Sie haben vergessen, wer sie sind. Und manchmal geht es uns auch so, dass wir vergessen, wer wir sind als Sohn und als Tochter Gottes. Und ich will dir 3-4 Verse vorlesen aus dieser Situation in Galater 4. Und da schreibt Paulus Folgendes in Vers 4-7. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, da spricht er also über Jesus, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun, lieber Vater, aber Vater, sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Was schreibt Paulus hier? Paulus schreibt, hey, wir sind keine Sklaven mehr, wir sind keine Diener mehr, sondern wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir müssen zu unserem Gott nicht kommen als sein Diener, sondern wir sind sein Sohn oder seine Tochter. Wir dürfen sagen, aber Vater, lieber Vater. Und ich will dir einmal kurz sagen, der Unterschied zwischen einem Diener, einem Tagelöhner und einem Kind ist immens. Weil wisst ihr, damals war das so, die meisten Leute waren Tagelöhner. Das heißt, du bist morgens gekommen, du hast einen Auftrag bekommen, dir wurde gesagt, was du verdienst, dann hast du dein Zeug gemacht und abends hast du dein Geld bekommen. Es ist quasi wie jetzt bei uns, nur dass wir es auf einen Monat gestreckt haben. Aber im Endeffekt ist es sehr ähnlich. Aber bei denen war das damals so, dass sie jeden Tag nicht wussten, ob sie am nächsten Tag wieder einen Job haben. Sondern die haben abends ihr Geld bekommen, am Morgen sind sie wieder gekommen und vielleicht hat der Herr sie nicht mehr gebraucht. Das heißt, sie hatten ständig Angst, gefeuert zu werden und es war eine generelle Grundstimmung von Stress und von ich muss etwas leisten, um mir etwas zu verdienen. Das war die Grundhaltung von so einem Knecht. Und auf der anderen Seite sind da Kinder Gottes in dem Beispiel. Und als Kind hast du ein Erbe, was dir niemand mehr nehmen kann. Es kann dir nicht geraubt werden. Es ist eine Grundstimmung von Sicherheit und von Freude da. Und sie haben nicht mehr gelebt in der Identität als Kind, sondern plötzlich haben sie wieder angefangen, in der Identität als Tagelöhner zu leben. Sie haben vergessen, dass die Kinder am Esstisch des Vaters sind und haben sich aufgeführt wie Angestellte, die jeden Tag kommen und sich ein- und ausstechen müssen und dann darauf hoffen müssen, dass sie am nächsten Tag genug geleistet haben, um wieder einen Job zu bekommen. Und deshalb war die komplette Freude weg. Du kannst es dir gut vorstellen, oder? Wenn du so durch dein Leben gehst, immer schaust, halte ich alles ein, schaffe ich alles, entspreche ich dem Standard, das ist ein ganz schöner Stress, oder? Da kann Freude schnell flöten gehen. Was Paulus also sagt, ist, ihr habt euch so konzentriert darauf, dass ihr alle Regeln einhaltet, weil ihr dachtet, dass ihr dadurch gerecht werdet, dass ihr vergessen habt, dass ihr Kinder Gottes seid und dass Freude euer Erbe ist. Und so wie Paulus damals vor 2000 Jahren vielleicht die Galater gefragt hat, hey, wo ist eure Freude? So glaube ich, dass auch diese Frage für uns heute wichtig ist. Und so will ich sie dir auch stellen. Wo ist deine Freude? Wo ist deine Freude geblieben? Weil als Kinder Gottes ist Freude unser Erbe. Es ist unser Besitz. Es ist, was wir bekommen haben. Es ist, was Gott für uns hat. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier bist, aber ich denke, viele von uns können sagen so, ja, ein bisschen mehr Freude in meinem Leben. Spätestens nachdem, weil Deutschland wieder so schlecht bei der WM war, so ein bisschen mehr Freude, das täte uns allen ein bisschen gut. Props gehen raus, dass du trotzdem Deutschland-Trikot hast, Tom. Deswegen, heute möchte ich über Freude sprechen, weil ich glaube, wisst ihr, Freude ist so unterschätzt. Es sollte ein Erkennungsmerkmal sein von uns Christen. Es sollte ganz klar sein, dass unsere Nachbarn sich so denken, hä, wie kann das sein? Wieso ist die Person, wieso bist du so voller Freude? Der lebt doch in der gleichen wirtschaftlichen Situation. Da ist doch die gleiche Inflation am Start. Der muss doch auch 100 Euro für 50 Liter Tank ausgeben. Da ist doch auch irgendwie Krankheit in seinem Leben. Wie kann er so freudig sein? Freude sollte etwas sein, was uns absondert, was uns heraushebt von dem, wie andere Menschen, die Gott nicht kennen, unterwegs sind. Und viel zu oft ist es so, dass man gar nicht erkennt, dass wir Freude als Erbe in unserem Leben haben. Es ist eine Eigenschaft, die uns manchmal wieder verloren geht, die wir uns rauben lassen. Und deswegen spricht Paulus das auch an. Und wir lesen sogar in einem anderen Brief, in dem Brief an die Philipper, den schreibt auch Paulus, im Kapitel 4, Vers 4, da schreibt Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Paulus hat gecheckt, wir sind vergesslich. Nicht nur die Männer, sondern wir alle, wir sind vergesslich und wir brauchen immer wieder den Reminder, ey, das ist unser Erbe, wir dürfen uns freuen. Und ich habe mir so gedacht, okay, was ist eigentlich Freude? Weil manchmal habe ich das Gefühl, wir wissen manchmal gar nicht, was eigentlich unser Besitz ist, was eigentlich unser Erbe ist, was Gott uns gegeben hat. Und dadurch lassen wir es uns total einfach rauben, weil wir eigentlich gar nicht wissen, was Gott uns gegeben hat. Und plötzlich ist es weg. Und nach ein paar Jahren denken wir so, ach so, das hat eigentlich mir gehört? Das wusste ich gar nicht. Und das will ich heute ändern. Deswegen will ich mit dir ein bisschen über Freude sprechen, damit du ein Verständnis bekommst, was das ist, damit du es beschützen kannst und damit du dem Feind keine Chance gibst, es dir zu rauben, weil Jesus es dir gegeben hat. Deswegen hat meine Predigt drei Teile plus diese Einleitung. Der erste Teil ist, was ist Freude? Ich will noch mal ein bisschen ein paar Gedanken teilen. Was ist Freude eigentlich? Das zweite Ding ist, ich will uns ein bisschen helfen zu verstehen, hey, wenn uns Freude geraubt wurde, wenn wir heute Morgen hier sind und wir merken, wir haben keine Freude, ey, was können wir tun, um diese Freude wieder zurückzuerlangen? Oder wenn du sagst, ich bin hier und ich bin voller Freude, dann kannst du die gleichen Tools einfach nehmen und sie anwenden, sodass der Feind dir die Freude nicht klauen kann. Okay? Und dann der dritte Teil, da wollen wir ganz praktisch werden. Wir wollen uns wieder füllen lassen mit dem Heiligen Geist, mit seiner Freude. Das heißt, es wird auch noch interaktiv, sage ich jetzt mal, weitestgehend. Was ist Freude eigentlich? Ich glaube, manchmal verwechseln wir Freude mit einem viel weniger wertvollen, temporären Gefühl, nämlich glücklich sein. Aber Freude und glücklich sein sind nicht die gleichen Sachen. Wir denken, wir haben Freude, wenn die Umstände gut sind. In Wirklichkeit sind wir einfach nur glücklich, weil Umstände können sich extrem schnell wieder ändern. Gute Laune zu haben, weil das Leben gerade leicht ist, ist keine Freude. Das ist einfach glücklich sein, weil du vielleicht im Lotto gewonnen hast oder was auch immer. Aber der Unterschied zwischen Freude und glücklich sein ist, dass Freude nicht abhängig ist von unseren äußeren Umständen. Ich will dir ein kurzes Beispiel machen. Ich war gestern in Karls-Erdbeerdorf. War schon mal jemand in Karls-Erdbeerdorf? Jawohl, ein paar waren schon mal da. Das ist quasi ein kostenloser Freizeitpark, aber du musst dann an den einzelnen Fahrgeschäften was bezahlen. Und so habe ich auch so ein paar Münzen gekauft und dann war ich mit meiner Tochter da und natürlich wollte sie immer Geld und dann wollte sie es immer reinschmeißen in diese Autos, die sich so bewegen, weil sie ist noch ziemlich klein, sie fährt noch nicht so viele Achterbahnen. Und so habe ich dann ihr ein paar Münzen gegeben und dann ist sie das Auto gefahren und das Auto gefahren und schlussendlich hatte ich noch eine Münze. Und wir waren dann auch drauf und dran zu gehen. Also habe ich ihr gesagt, schau mal, ich habe noch diese eine Münze. Du musst jetzt gut überlegen, was du damit machst, weil danach ist Schluss. Und dann hat sie ein Feuerwehrauto gesehen und sie hat darauf gezeigt und gestrahlt. Wir sind also zum Feuerwehrauto. Papa, Geld! Ich gebe ihr die Münze, sie schmeißt sie rein und das Ding bewegt sich. Sie war glücklich. War das Freude? Nein, weil ein paar Sekunden später war die Zeit vorbei und das Ding ist stehen geblieben. Und dann war sie so, Papa, Münze. Ich so, ey, das war's für heute, wir gehen jetzt nach Hause. Die Umstände haben sich geändert und aus einem kleinen, glücklichen Menschen wurde innerhalb von nur einer Sekunde ein kleiner, extrem unglücklicher Mensch. Es war keine Freude, was sie hatte, es war einfach nur, dass sie glücklich war für einen Moment, wo die Umstände gut waren. Manchmal verhalten wir uns auch so, aber Freude beschreibt die Bibel als etwas viel Tieferes, Beständigeres, als eine Frucht des Heiligen Geistes. Galater Kapitel 5, nächste Woche, gehen wir mehr noch darauf ein. Aber es ist etwas, was von den Umständen unabhängig ist, aber abhängig ist von Jesus, von unserer Beziehung zu Jesus. Und weißt du, die verändert sich nicht, weil Jesus steht fest. Auf gut Deutsch kann ich dir sagen, Freude kann gar nicht von außen kommen, weil sie ist nicht abhängig von deinen Umständen. Freude muss von innen kommen. Sie kommt von deiner Beziehung zu Jesus und sie ist ein tiefer Anker in deinem Leben. Freude ist ein Versprechen, was Gott für dein Leben hat. Hier ein kurzer zeitlicher Exkurs über Versprechen. Gott hat dir Freude versprochen. Und manchmal denken wir, die Versprechen Gottes für unser Leben, die sind für die Zukunft. Ah, okay, Gott hat mir versprochen, dass er mich versorgt. Also irgendwann, wenn ich die Wohnung habe oder den Job oder was, dann wird Gott mein Versorger sein. Oder Gott hat Heilung für mich und irgendwann, wenn diese Heilung kommt oder wenn es mir ein bisschen besser geht, dann ist Gott also mein Arzt. Aber das ist nicht, wie die Versprechen Gottes funktionieren. Die Versprechen Gottes gelten ab jetzt bis in Ewigkeit. Wenn Gott sagt, ich habe Freude für dich, bedeutet das nicht, du darfst dich dann freuen, wenn du endlich ein besserer Christ bist oder wenn du mehr Dinge, die Christen so machen, auch auf die Kette kriegst oder wenn du mehr gibst oder wenn du mehr vergibst oder keine Ahnung was, dann kommt Freude in dein Leben. Nein, nein, nein. Es ist ein Versprechen, was gilt ab jetzt bis in Ewigkeit. Freude ist jetzt für dich verfügbar. Es ist dein Erbe, es ist kein Gefühl, sondern wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter angenommen hast und der Heilige Geist dich versiegelt hat, dann ist Freude dein Erbteil. Dann gehört es zu dir, dann darfst du es annehmen, dann darfst du es ergreifen. Weil Freude ist gar nicht abhängig von dir, sondern Freude ist abhängig von Gott. Deswegen mein erster Punkt ist, Freude ist eine Festung. Freude ist eine Festung. Und ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Alten Testament, damit wir wirklich so ganz aus allen Teilen hier aus der Bibel am Start sind. In Nehemia 8, Vers 10. Also im ersten Teil der Bibel steht Folgendes. Und das ist jetzt die Luther-Übersetzung, genau die. Und seid nicht bekümmert, steht da. Das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Verse über Freude, ja? Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure... Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder manche Übersetzungen sagen auch Kraft, wie auch immer. Und was Luther hier übersetzt, ist schon richtig. Die Freude am Herrn, sie ist unsere Stärke. Nicht die Freude an uns selbst, nicht die Freude an uns, sondern die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber Freude ist mehr als einfach nur Stärke. Und deswegen liebe ich, was die Elberfelder Übersetzung schreibt. Und das können wir uns einmal noch anschauen. Es ist die gleiche Bibelstelle, aber da steht, und seid nicht bekümmert. Es geht also gleich los. Denn die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung, eure Burg, eure Festung. Und das Wort, was für Stärke oder Bergfestung im Hebräischen benutzt wird, ist Maos. Keine Ahnung, ob man so ausspricht, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Und das ist das, was Luther hier mit Stärke übersetzt hat. Aber eigentlich ist es mehr ein geografischer Begriff. Es ist eine Festung, es ist ein Zufluchtsort, es ist ein Ort, an den du dich zurückziehen kannst. Ein geografischer Ort, an den du gehen kannst, wenn du Zuflucht suchst. Es ist also wie eine Burg, in die du gehen kannst, eine Festung, die dir zur Verfügung gestellt wird, die Teil deines Erbes ist, in die du gehen kannst, wenn du angegriffen wirst. Und ich finde, dieses Bild hilft voll zu verstehen, was Freude ist. Es ist nämlich nicht einfach nur ein loses Gefühl, sondern es ist etwas, was Gott dir gegeben hat mit einem Auftrag, nämlich, dass du es verteidigst. Wer weiß, dass Burgen auch immer mal wieder angegriffen werden. Und ich habe jetzt 10 Jahre in Mainz gewohnt und das ist so das Mittelrheintal. Und wenn du den Rhein so entlang fährst, an jeder Kurve ist eine Burg. Jede Kurve hat eine Burg und an jeder Kurve musstest du damals Zoll bezahlen. Ich weiß gar nicht, ob du mit überhaupt Ware angekommen bist, wenn du da durchgefahren bist. Jedes Mal hast du was abgedrückt. Aber deswegen habe ich mal geschaut, hey, wie wurden diese Burgen eigentlich meistens eingenommen? Und ich will dir was vorlesen von burgeninderpfalz.de, wie Burgen meistens eingenommen wurden. Da steht nämlich, am einfachsten und auch am risikoärmsten war es, eine Burg durch Verrat an sich zu bringen. Die Taktik war, einen Knecht oder einen Torwächter zu bestechen, damit sie eine Pforte öffneten oder die Zugbrücke herunterließen, durch die ein bereitstehender Sturmtrupp eilig eindringen und die Burg im Handstreich übernehmen konnte. Wir denken, ja, die Katapulte waren es oder diese Rambocke waren es. Aber ehrlich gesagt, super teuer, super personalintensiv, würde man sagen. Ganz viele Zeiten im Mittelalter hatten die noch gar nicht die Technik dafür. Das, was wir in den Filmen sehen, das ist gar nicht so das Ding gewesen. Die sind nicht immer mit einem Katapult dahin gefahren und haben da irgendwie die Mauer eingeschossen. Die waren nämlich extra so hoch und so breit und so fest gebaut, damit Leute eben nicht durchgekommen sind. Aber es gab halt immer noch ein Tor. Und auch diese Tore, ich dachte erst, gut, die sind halt in die Tore durchbrochen. Aber nein, die Tore, die waren meistens auch extrem stabil. Die hatten eine Zugbrücke oder einen Graben oder irgendwas. Aber was war der Weg, wie die Leute trotzdem nach drinnen gekommen sind, indem sie den Torwächter bestochen haben? Wer ist der Torwächter deine Freude? Schau mal in den Spiegel, es bist du selbst. Du bist der Torwächter deiner Freude, weil deine Freude ist wie eine Burg, wie eine Festung. Und der Feind kommt und der wirft einen Köder aus und er versucht dich zu bestechen, weil er weiß, ey, durch die Mauer komme ich nicht, über die Mauer komme ich nicht. Unter der Mauer komme ich auch nicht hindurch, aber ich kann den Torwächter bestechen und dann kann ich mir die Freude klauen und sie dir wegnehmen. Komm, danke. Und was für Köder wirft der Feind aus? Vielleicht ist es bei dir der Köder des Vergleichens. Du freust dich und dann kommt der Teufel und sagt so, wieso freust du dich über dein kleines Auto? Schau mal, was dein Nachbar hat, der hat 3 davon und alle abbezahlt. Schau mal, was du für eine kleine Wohnung nur hast, der andere hat ein Haus. Und das killt deine Freude in einem Moment. Oder es ist der Köder der Bitterkeit, den der Teufel versucht, in deine Gedanken zu bekommen. Hä, wieso freust du dich so? Merkst du nicht die ganzen anderen Gebete, für die du schon so lange betest, wo noch nichts passiert ist? Ich glaube, Gott tut das nicht, der hört dich nicht. Und dein Herz wird bitter. Und was passiert ist? Freude geht aus deinem Herzen raus. Oder es ist der Köder des Perfektionismus, dass du voller Freude bist und plötzlich kommt der Feind und sagt so, ey, so gut hast du es gar nicht gemacht. So perfekt bist du gar nicht, freu dich nicht so. Und plötzlich ist deine Freude weg. Du bist der Torwächter der Burg der Freude in deinem Leben. Sei nicht bestechlich, wie das genau geht, sage ich später. Aber mein erster Punkt ist, Freude ist eine Festung. Mein zweiter Gedanke, Freude wächst. Ich muss mit einem großen Missverständnis hier aufräumen, was ich das Gefühl habe, was manche Leute haben. Manchmal haben wir das Gefühl, es gibt diesen Moment da, wo wir Christ werden und dann ist das wie so ein Eimer, den wir haben und Gott schüttet einmal Freude da rein. Und dann kommt das Leben, das ist ein hartes Leben, was wir leben, es ist ja auch wirklich so und es kommen Angriffe und es kommt ein kleines Loch da rein und ein kleines Loch da und dieser Eimer wird zu einem Sieb. Und wenn wir dann 40 Jahre Christ sind, dann ist die Hälfte von der Freude halt rausgeflossen und dann ist halt nur noch ein kleiner Teil Freude da. Und deswegen ist es auch voll okay, dass wir kriesgrämige, missgelaunte, unfreudige Christen sind, wenn wir seit 30 Jahren unterwegs sind. Weil die Freude, sie geht halt mit der Zeit einfach weg. Aber Freude ist eine Frucht, wie wir in Galater 5 hören und lesen. Und eine Frucht, wenn sie gesund ist, sie wächst. Sie wird größer, sie wird fruchtiger und nicer mit der Zeit und nicht kleiner und schrumpeliger und geht irgendwie kaputt. Sondern wenn eine Frucht gesund ist, dann wächst sie. Und deswegen ist es kein Argument zu sagen, ja, wieso hast du keine Freude im Leben? Ja, weißt du, das Leben ist hart. Ich bin seit 30 Jahren schon unterwegs mit Jesus. Ja, hey, ich will dich challengen. Schau mal zurück. Wie viel Freude hattest du vor 5 Jahren? Und wenn du merkst, ey, damals war mehr Freude in meinem Leben als jetzt, dann will ich dich challengen. Vielleicht bist du religiös geworden. Vielleicht denkst du, du musst dies und das erfüllen, um vor Gott gerecht zu werden. Und du hast dir Freude rauben lassen und sie ist eingeschrumpelt, statt zu wachsen. Aber Freude wächst. Freude wächst. Sie ist wie eine Frucht. Und wenn unser Glaube reift, sollte unsere Freude auch zunehmen. Weil Freude ist nicht nur eine Emotion, sondern sie ist immer wieder eine Entscheidung. Und wisst ihr, Paulus, der das hier schreibt, der hat nicht im Jacuzzi auf Malle diesen Brief geschrieben und war die ganze Zeit gut drauf und in der Mitte hat er sich gerade mal einen Cocktail liefern lassen und hat er weitergeschrieben, so la la la. Ey, Paulus hat ein roughes Leben. Erst hat er die Christen verfolgt, dann ist ihm Jesus begegnet, dann sind ihm die anderen, deren, wo er Teil von war, die ganze Zeit hinterher und haben ihn gefangen genommen. Der war ständig im Knast. Ich gefühlt war der mehr im Knast als außerhalb. Der war in Hausarrest, der hatte alles Mögliche. Und trotzdem, ich höre ihn nie, wenn du die Briefe liest, er beschwert sich nicht. Er beschwert sich nicht, weil er hatte eine Freude in seinem Leben, die gewachsen ist mit der Zeit und immer mehr wurde. Mein dritter Gedanke, Freude ist nicht natürlich. Freude ist nicht natürlich. Wisst ihr, unsere natürliche Reaktion auf harte Umstände, ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, ist nicht Freude, sondern Meckern. Besonders bei uns Deutschen. Ist es zu warm? Wir meckern. Ist es zu kalt? Wir meckern. Fährt der BVG? Wir meckern. Fährt er nicht? Wir meckern noch mehr. Wir sind ständig am Meckern, weil immer wieder Dinge passieren. Meckern ist unser Naturding, denken wir manchmal. Aber es ist nicht so. Eigentlich sollte Freude unsere natürliche Reaktion sein, weil wir leben jetzt in einem übernatürlichen Leben. Der Heilige Geist erlebt in uns. Und die Quelle von dieser Freude ist eine persönliche, intensive, intime Beziehung mit Jesus. Daraus fließt diese Freude, die sagt, hey, egal wie meine Umstände sind, ich weiß, dass Gott mir Freude gegeben hat. Und ich habe gerade schon gesagt, Paulus, der war so krass unterwegs, der hat sogar mal Schiffbruch erlitten, der hatte Krankheiten, die nicht weggegangen sind. Wir lesen, dass er einen Stachel hatte, was auch immer das genau ist. Und er hat gebetet und Gott hat es nicht weggenommen. Der hatte kein easy peasy Leben, aber er hat eine Sache verstanden. Jesus ist alles, was wir brauchen. Und wenn wir an einem Punkt sind, wo wir nichts mehr haben, dann merken wir, dass Jesus alles ist, was wir brauchen. Und er hat das gecheckt. Und wenn wir verstehen, dass Jesus alles ist, was wir brauchen, dann können wir, wenn unser Chef uns ungerecht behandelt, ganz entspannt sagen und voller Freude reagieren und innerlich denken so, ja, Herr, du bist meine Gerechtigkeit. Du wirst für Gerechtigkeit irgendwann sorgen. Ich muss mich jetzt nicht aufregen. Oder wenn das Leben nicht so läuft, wie du es in deinem 5- oder 10-Jahres-Plan aufgemalt hast, dann musst du nicht wütend werden, sondern dann kannst du sagen, Herr, danke, dass meine Zukunft in deiner Hand liegt. Du hältst mein Leben in deiner Hand. Oder wenn du irgendwo ganz alleine bist, du hast das Gefühl, du bist einsam, vielleicht bist du sogar einsam, dann kannst du sagen, Herr, das ist eine Freude in mir, weil ich weiß, ich bin nicht allein. Jesus ist mit mir in dieser Situation. Und diese Gewissheit, dass Freude dein Erbe ist, sie macht dich unantastbar für den Angriff des Feindes. Wenn du weißt, wer du bist, als Sohn und als Tochter Gottes und dass Freude dein Erbe ist, und wenn du weißt, wie du dieses Erbe verteidigen kannst, dann hat der Teufel keine Chance. Jesus ist stärker. Und deswegen will ich dich jetzt kurz herausfordern, 5 Sekunden, Moment zwischen dir und Gott, einmal einen Freude-Check zu machen, okay? Skala von 1 bis 10, 1 ist, oh, 0 Freude ist am Start. 10 ist, ich bin voller Freude. Mach mal einen kurzen Check, frag kurz den Heiligen Geist. Hey, wo stehst du? Wo ist dein Freudelevel gerade? Weil ich glaube, Gott hat mehr Freude für dich. Und deswegen will ich dir jetzt noch die 2 Gedanken, das ist jetzt der 2. Teil, mitgeben. Wir haben jetzt verstanden, was Freude ist. Wir wissen, dass wir sie beschützen müssen. Aber wie? Wie mache ich das jetzt? Und da habe ich 2 Punkte zu. Wenn du also jetzt gerade diesen Check gemacht hast und hast gemerkt, oh, war keine 10, dann pass jetzt gut auf, weil diese 2 Dinge sollen dir helfen, dass Freude wieder eine 10 wird in deinem Leben, okay? Dass Leute dich ansehen und so denken, jo, was ist mit dir los? Wieso bist du so voller Freude? Oder wenn du gerade eben eine 10 gesagt hast, innerlich so, ja, 10, Freude ist all am Start, dann nimm diese zwei Tipps einfach und sag, hey, die werde ich jetzt umsetzen, sodass 10 eine 10 bleibt, okay, dass mein Freude-Level nicht runtergeht. Erstens, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der Schlüssel für Freude. Entweder du schaust auf das, was du nicht hast, oder du schaust auf das, was Gott dir gegeben hat. Und Dankbarkeit setzt Freude in deinem Leben frei. Und wisst ihr, Dankbarkeit ist nicht die Abwesenheit von Leid. Es ist nicht die Abwesenheit von schwierigen Umständen. Dankbarkeit ist vielmehr die Gegenwart Gottes in diesen Dingen. Das ist Dankbarkeit. Dankbarkeit sagt, meine Umstände, meine Freunde, meine Finanzen, meine Gefühle verändern sich, aber meine Beziehung zu Jesus, sie steht fest. Sie ist nicht erschütterbar. Und darum geht es im ganzen Galater 4. Ich kann nicht über alles predigen. Lies es zu Hause gern nochmal nach. Es dauert nicht so lang. Aber hey, da steht überall, wir sind Kinder Gottes. Und an dieser Beziehung, ey, da gibt es nichts zu rütteln. Dankbarkeit sagt, hey, danke, dass ich nicht durch diese Umstände alleine gehen muss. Dankbarkeit sagt, danke, dass du in Kontrolle bist, Herr. Dankbarkeit sagt, hey, wie cool, danke Jesus, dass mich nichts von deiner Liebe trennen kann. Dankbarkeit sagt, Negativität ist nicht mein Normalzustand. Und wisst ihr, gestern Morgen, ich hatte noch so ein bisschen minimal Jetlag und ich bin um 4 Uhr aufgewacht. Ich dachte mir so, okay, ich nutze jetzt die Zeit und schreibe diese Predigt. Und dann bin ich aufgestanden und kurze Zeit später höre ich ein bekanntes Geräusch von einem kleinen Mensch, der schon die ganze Nacht mies geschlafen hatte. Aus vollem Rohr schreien. Meine kleine Tochter hat geschrien wie am Spieß. Meine Frau kam raus und ich habe natürlich auch schon gecheckt, ey, die Nacht war nicht so mega, war auch ganz oft wach, aber für sie natürlich noch mehr. Und in dem Moment dachte ich mir so, okay, was kann ich jetzt machen? Gut, ich nehme jetzt die Kleine in die Trage und ich gehe jetzt mit ihr raus. Ist zwar noch ein bisschen früh und eigentlich wollte ich ja die Predigt schreiben, aber egal. Ich mache das jetzt, dann können alle noch ein bisschen schlafen und dann sind alle nachher ein bisschen entspannter. Und ich war in der Nähe vom Meer Usedom, vielleicht kennst du das. Und so dachte ich mir so, komm, du nimmst sie jetzt in die Trage. Und dann bin ich zum Meer gelaufen und dann habe ich so ganz weit hinten habe ich so Pfähle gesehen im Wasser, die so dafür da sind, dass die Wellen so ein bisschen gebrochen werden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich habe ich mir den Morgen anders vorgestellt. Weil wenn ich die Predigt nicht jetzt schreibe, irgendwann muss ich sie ja am Tag machen. Und irgendwie hatte ich so ein bisschen Schwermut in meinem Herzen. Dann habe ich mir gedacht, okay, bis da hinten zu diesen Pfählen werde ich jetzt die ganze Zeit Gott danken für das, was in meinem Leben ist. Und dann schaue ich mal, wie ich da hinten drauf bin, wenn ich da angekommen bin. Und ich habe angefangen zu danken für meine Rettung, für Gottes Versprechen in meinem Leben, für seine Gegenwart, für seine Berufung, für seine Güte, für seine Vergebung. Und irgendwann schaue ich zurück und ich war schon an den Pfählen vorbei. Ich war so, oh krass, und mein Herz, es war voller Freude. Mein Plan hat nicht so geklappt, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Vielleicht kennst du das. Mein Herz ist irgendwie schwer geworden, auch wenn es nur so eine Kleinigkeit war. Aber Dankbarkeit, sie hat komplett alles umgedreht und plötzlich war Freude wieder in meinem Herzen. Deswegen unterschätze nie Dankbarkeit. Sie ist der Schlüssel für ein Leben voller Freude. Ein Herz voller Dankbarkeit, da kann der Teufel nicht reinkommen und es verführen, sondern es ist connected an den Versprechen Gottes. Das Zweite, was ihr hilft, Freude wieder zurückzuerobern. Weil wisst ihr, wenn uns was geklaut wird, dann sollte uns das nicht egal sein, sondern dann sollten wir hinterhergehen und es wieder zurückholen und sagen, nein, halt, stopp, so geht's nicht. Das zweite Ding ist Lobpreis. Ehrliche Frage, du musst dich nicht melden. Hatte jemand schon mal keinen Bock auf Lobpreis? Ich hatte schon mal keinen Bock auf Lobpreis. Vielleicht bist du sogar heute Morgen hier und hattest keinen Bock auf Lobpreis, die ganz Ehrlichen unter uns. Vielleicht denkst du dir manchmal, wenn wir hier anfangen mit Lobpreis, was machen die? Wieso gehen die so ab? Ich fühle das gar nicht. Ich habe da gerade gar keinen Bock drauf. Das ist gar nicht meins. Es passt nicht zu mir. Und weißt du was? Lobpreis muss gar nicht zu dir passen. Lobpreis passt zu Gott. Lobpreis passt nicht zu dir, es passt zu Gott. Wenn es regnet, ziehst du dir auch Regenklamotten an. Wenn du schwimmen gehst, dann ziehst du dir eine Badehose an. Du kleidest dich so wie an den Ort, an den du gehst. Und Lobpreis ist unser Gewand, das wir anziehen, wenn wir gehen in die Gegenwart Gottes. Vor einigen Jahren hatte Torben seinen Abschluss von Equippers Academy. Und weißt du, wir waren Mitbewohner. Den ganzen Tag habe ich gesehen, wie der in Jogginghose rumgelaufen ist. So ungefähr. Und dann für diesen Abschluss haben wir eine Limousine gemietet. Wir haben uns alle Anzüge angezogen. Wir sahen aus wie James Bond. Und wir haben uns diese Limousine dann vorfahren lassen. Und dann sind wir, Torben, ich und noch der andere Mitbewohner, sind wir da eingestiegen, haben uns erstmal eine Stunde durch die Stadt fahren lassen und dann schön vorfahren lassen vor dieser Abschlussfeier, sind schön ausgestiegen und haben den Moment extrem zelebriert. Sind wir jeden Tag Limousine gefahren und liefen jeden Tag im Anzug rum? Nein. Wir haben es gemacht, weil es dem Moment und dem Anlass entsprechend war, vielleicht sogar ein bisschen drüber, man kann diskutieren. Es war dem entsprechend, wo wir hingegangen sind. Die Bibel spricht von Lobpreis als ein Mantel des Lobpreises. Lobpreis muss nicht zu dir passen. Es passt zu Gott. Wir lesen im Psalm 100, Vers 4 folgendes. Geht durch die Tempeltore mit Dank. Tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen. Wann immer wir in die Gegenwart Gottes treten und ihm begegnen, sollten wir uns so anziehen, wie es dem Moment und der Person, der wir gegenübertreten, angemessen ist. Ich habe letztens gesehen, einer der Fußballer von Norwegen, die sind eingeladen worden ins Königshaus und er ist hingekommen in Flipflops. Kurze Hose, Flipflops. Ich dachte mir so, das ist nicht angemessen dem Anlass gegenüber, an dem er war. Lobpreis ist die angemessene Antwort von uns auf den Ort, an den wir gehen, in seine Gegenwart. Und weißt du, Gott liebt es, dorthin zu kommen, wo Menschen ihn loben und preisen. Er liebt es, dort zu sein, wo Menschen ihn anbeten. Da, wo Lobpreis ist, ist auch Gott. Wenn wir loben, dann kommt Gott. Er sagt, ja, come on, das ist wie ein Magnet. Ich liebe es, wenn da Menschen sind, die mich anbeten. Und er kommt. Und wir sind in seiner Gegenwart. Und wir haben uns gekleidet in Lobpreis. Nicht, weil wir es gefühlt haben. Nicht, weil wir da gerade Bock drauf hatten, nicht, weil wir dachten, yes, das ist genau das Richtige, sondern weil es genau das Richtige ist für Gott. Amen. Wenn wir Lobpreis machen, dann ziehen wir die Gegenwart Gottes an. Und deswegen zwei Schlüssel, die ich dir heute Morgen mitgeben will, wie du Freude zurückeroberst, ist Dankbarkeit und Lobpreis. Und vielleicht klingt das ein bisschen plain, aber manchmal sind es die einfachen Sachen, die wir immer und immer wieder tun, die Durchbruch bringen. Und deswegen lasst uns doch zusammen zum Ende dieses Gottesdienstes einmal aufstehen. Und ich will jetzt zum dritten Teil kommen und das ist der praktische Teil. Und ich will dich ermutigen jetzt und challengen mitzumachen, auch wenn du es gerade nicht fühlst. Weil es geht nicht darum, was du gerade fühlst, weil Freude ist kein Gefühl. Und wir werden uns jetzt 2 Minuten Zeit nehmen und ich will dich challengen, dass du 10 Dinge findest, für die du dankbar bist. Und dass du sie aussprichst. Gott, ich bin dankbar. A, B, C. Wenn du eine große Familie hast, bitte liste nicht die Namen alle einzeln auf. Das ist Cheaten. Gutes Wetter, Cheaten. Urlaub, Cheaten. Das sind die obvious Sachen, okay? Geh ein Level tiefer. Für was bist du wirklich dankbar in deinem Leben? Und ich sag dir, manche strugglen bei 3 Sachen, manche bei 5, aber 10 ist echt nicht easy. Deswegen, wir werden uns jetzt gleich 2-3 Minuten nehmen und ich will dich herausfordern, sie laut auszusprechen. 10 Sachen, für die du dankbar bist, okay? Das ist der erste Teil. Wenn wir fertig sind, kommt der zweite Teil und dir schwant es jetzt schon, was kommen könnte, Lobpreis. Danach werden wir zusammen Lobpreis machen und ich bin mir sicher, die Freude des Heiligen Geistes, sie wird dich erfüllen und neu ergreifen. Und du wirst nicht so kommen, wieder nach Hause gehen, wie du gekommen bist, sondern es wird Freude in deinem Herzen sein. Deswegen lass uns alle die Augen schließen, da wo du bist. Es ist ein Moment zwischen dir und Gott. Lad den Heiligen Geist ein und finde jetzt 10 Sachen, für die du dankbar bist. 10 Sachen, für die du dankbar bist. Und sprich sie aus. Sag Gott, ich bin dankbar.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.